Und ich finde dann noch besser, wenn ihr dann genau zuhört und Gott zu euch spricht und sagt, ihr sollt bei den Kinderdiensten einfach mitmachen. Weil die brauchen unten immer ein paar Wachhabende. Wachhabende deswegen, das ist genauso wie bei dir. Du brauchst auch immer einen zu Hause. Sonst gehst du sonntags aus dem Gottesdienst raus und sündigst am Montag lustig weiter, wenn du keinen Wachhabenden hast. Wenn Gott nicht seinen Heiligen Geist gibt, der dich aufmerksam macht, dass du eine Dummheit machst, würdest du einfach weitermachen. Du wärst ein klassischer Sonntagschrist. Du würdest hier aufschlagen und dann wieder rausgehen. Seid ihr auch mit mir so? Ja, ich bin so. Ich kann am Sonntag eine feurige Predigt halten und dann gehe ich anschließend raus, wenn der Heilige Geist mir nicht helfen würde. Also ich würde bei Aldi klauen gehen. Ja, sag ich mal, mein ganzer fieser Charakter ist doch noch da. Da brauche ich, dass der Heilige Geist mir auf die Schulter tippt und sagt, das lässt dich fälligst liegen. Du bist Pastor und du bist fromm und Jesus ist der Chef, oder? Sag, ich habe verstanden, ich klaue nicht. Ja, ist doch logisch. Jeder von uns ist für alle Untaten ist er fähig. Paulus sagt ja selbst, in mir wohnt nichts Gutes. Und wenn der große Apostel das schon raushaut, wer bin ich denn als kleiner Pastor? Ja? Also wir brauchen Wachhabende. Wollte ich eigentlich gar nicht drüber predigen, aber das wäre eine Sache, wenn der eine oder andere sich inspirieren ließ und sagt, also diese Rabauken, ich liebe die, ich werde mit Liebe unten dabei sitzen, damit nicht Fünfe die Toiletten demontieren, wenn du gerade... will ich jetzt weitergehen. Ich möchte mit euch über Advent reden. Advent, mal gucken, ob ich das hier vorne auch drauf gekriegt habe. Das müsste ja eigentlich jetzt hier sein. In meinem Test ging das vorhin. Aber heute ist so ein Tag, wo scheinbar nichts geht. Aber Gottes Gegenwart ist da und er brütet über dem Chaos. Das ist auch ganz gut. Ne? Herzlich willkommen. Erster Advent. Also das ist noch kein zweiter Advent, den Schotte feiert. Ein Schotte feiert den ja vor dem Spiegel. Zweiter Advent. Advent, Hoffnung für Gefangene, habe ich die Predigt genannt. Und ich möchte mit euch zu einem prophetischen Text gehen. Prophetien sind ja absolut in. Nostradamus, alleine das löst schon aus. Oder der Maya-Kalender. Ich möchte gerne wissen, was nächstes Jahr passiert. Oder noch besser, ich hätte ein prophetisches Wort gehört, was ich dir gebe, wenn du nach Hause gehst, dann sage ich, okay, dann ist das Essen schon bereitet. Oder verpass mal diesen Bus, weil der, in den du einsteigen willst, der verunglückt gleich. Manche zahlen sogar eine Menge Geld und lassen sich die Handlinien lesen, um zu gucken, ob sie 100 werden wie Hilda. Hilda, hat bei dir schon mal jemand die Hand gelesen? Nee, wa? Am letzten Sonntag haben wir dir nicht gratuliert, weil so viele Internationale da waren. Aber Hilda, das will ich jetzt noch machen. Ich wünsche dir für dein 101. Lebensjahr eine Menge Kraft, eine Menge Segen und eine Knuddeleinheit vom Herrn Jesus. Ja? Also wenn du betest, dass du alt werden wirst und dann noch fit bist, musst du dir Hilde als Vorbild nehmen. Die schafft immer noch ein paar Stockwerke zu Fuß ohne Fahrstuhl. Ich finde das genial. Aber prophetische Reden sind ganz wichtig. Aber wir gucken meistens in die falschen Stellen rein. Ich lese gerne Prophetien, wo ich weiß, der Prophet hat auch Recht behalten. Und einer derjenigen, der sehr häufig schon Recht behalten hat, ist der Prophet Jesaja. Hier habe ich so eine Rolle, ich glaube, das ist sogar noch eine aus Qumran, die man gefunden hat, wo exakt das drin steht, was ich euch heute vorlesen werde, als eine Botschaft für den Advent. 700 Jahre vor Christi Geburt niedergeschrieben, 700 Jahre später in Erfüllung gegangen und heute noch gültig. Ein prophetisches Wort für den ersten Advent. Der Geist des Herrn, hier mache ich schon mal eine kleine Anmerkung, hier ist in der Lutherbibel das Herr wieder groß geschrieben. Da steht im Original, der Geist des Jahwe ist auf mir. Das heißt übersetzt, der Gott, der für mich da ist. Der für mich da sein wird, der immer schon für mich da war. Das steht da. Immer wenn du dieses großgeschriebene Herr in der Lutherbibel liest, musst du sagen, wow, da spricht er von dem Gott, der für mich da ist. Also merkt ihr, die Prophetie wird schon ganz persönlich. Der Gott, der für mich da ist. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihr Schmuck statt Asche Freudenöl, statt Trauerkleid Lobgesang, statt eines betrübten Geist gegeben werde, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Eine große, bilderhafte Sprache. Jesus nimmt diesen Text nochmal, das ist geschrieben in Lukas 4, kriegt das während einem Gottesdienst als Lesung in die Hand gegeben, liest es vor und setzt sich hin und sagt, das ist jetzt in Erfüllung gegangen. Also ist hier von dem Herrn Jesus die Rede. Und wir schauen uns jetzt mal ein klein wenig diese Prophetie für uns ganz persönlich einmal an. Ich habe das mal so umschrieben, Leben auf Alcatraz. Prison Break war ja mal so eine Fernsehserie. Wer hat die gesehen? Wer guckt noch? Ja, du hast gesehen, ja, Prison Break. Das war wie man aus dem Gefängnis, aus dem Knast ausbrechen kann. Jeder, der mal in Tegel im Gefängnis war, der weiß, da gibt es ganz viele Schlüssel, die aufgeschlossen werden, bis du reinkommst und dann wird es schwierig, wieder rauszukommen. Aber Alcatraz, diese Gefängnisinsel in den USA, galt im Prinzip, wer da einmal lebenslänglich hat, der bleibt lebenslänglich. Und von solchen Lebenslänglichen spricht hier der Prophet Jesaja. Du sagst, na ja, wer bin ich denn gefangen? Ich gehe mal so mit euch so ein paar Gefangenensachen durch. Görlitzer Park als Stichwort. Derzeit in den Medien ganz stark, man möchte die Drogenabhängigen gerne da raus haben. Aber man kann zum Kotti fahren, man kann ins Café bei Teen Challenge fahren, an den Kotti, und dann sieht man ganz viele Leute, die gefangen sind in der Sucht. Ich habe mal so einen Tamagotchi, wer kann sich denn da noch dran erinnern? Jeder, der mal Kinder hatte, ja, das war ein Miststück, das mussten wir jeden Tag füttern, damit man einigermaßen überlebte. War so ein Computerding, ja? Kennt ihr das noch? Wenn die Kinder es liegen gehabt hat, dann musste der Vater das füttern, damit das, wenn das Kind aus der Schule kam, der Tamagotchi noch lebte. Also was hat mich dieses blöde Werbeding geärgert? Ich habe so einen Hals gehabt mit diesem Ding. Tamagotchi ist jetzt noch ein Begriff, wo ich eine Gänsehaut kriege, wenn ich das nur höre. Aber ich habe gesagt, es gibt versteckte Tablettensucht. Vielleicht sitzt die eine oder andere Frau hier, das ist ja ein Frauensuchtproblem in der Regel, die jeden Tag einen Satz Pillen brauchen, damit sie einigermaßen durch den Tag kommen. Oder ich gucke zu uns allen, jeder von uns hat die Grundsüchte der Habsucht und der Sehnsucht in sich. Wenn die nicht gestillt wird, bedienst du den Tamagotchi. Du bist gefangen in einer ganz bestimmten Lebenswirklichkeit. Jetzt ist ein ganz besonderes Suchtding die Facebook-Sucht. Es gibt Leute, die verbringen Stunden mit diesem Ding, um zu wissen, ob der Nachbar sich noch in der Nase bohrt oder was es beim Nachbarn zum Essen gibt. Ehrlich, früher hat man das mit dem Fernrohr gelöst. Ja, versteh dir, heute brauchst du Facebook und du bist abhängig davon. Es soll hier Leute im Gottesdienst sein, die sind abhängig von Streit und Machtgelüsten. Es gibt auch welche hier, die sind sexsüchtig. Die tauchen hier nur ganz vorsichtig und ganz fromm sonntags ein. Aber wehe denen, du würdest mal ihre Festplatte analysieren. Ach du. Wollt ihr auch mal hören? Ist das toll, Kinder, nicht? Die werden geliebt, obwohl sie nichts bringen können. Es gibt sogar Gefangene in ihrer Theologie. Der Hauptvertreter dieser Sache war Petrus. Der hatte eine bestimmte Ahnung von Theologie und er musste extra überzeugt werden durch eine Vision, dass sowas von oben runterkam mit Getier. Ihr erinnert euch, ihr Frommen, nicht? Der war gefangen in seiner theologischen Meinung. Die Bibel spricht sogar davon, dass wir Sklaven der Sünde sein sollen. Paulus schreibt, ich tue Dinge, die ich eigentlich nicht tun will. Ich bin auf Alcatraz lebenslänglich gefangen. Manche empfinden die Gefangenschaft sogar in ihrem Leib, der krank ist und wo sie sich sehnen, dass diese Krankheit endlich zu Ende geht. Gefangenschaft ist ein Thema, das uns zum Advent alle angehen müsste. Weil ich glaube, keiner, auch der hier vorne steht, hat mit Gefangenschaft nichts zu tun. Das Schlimme aber ist, dass wir uns oft auf Alcatraz mit unserer Gefangenschaft arrangieren. Man arrangiert sich und entwickelt eine gewisse Knastmentalität. Man kommt ja sonst nicht mehr zurück in den Lebensalltag. Man kann sich einfach abtesten, ob man diese Mentalität hat. Wenn du bei Krisenmeldungen immer mal wieder hörst und sagst, die anderen sind schuld, dann hast du so ein Stückchen Knastmentalität. Wenn du ständig dabei bist, Schuld zu verschieben auf andere, dann bist du mitten in Alcatraz noch gefangen. Man könnte weitergehen und sagen, man ist gefangen in Bezug auf die verloren gegangene Lebensvision. Hier müsste ich ein Interview machen mit den Leuten, die älter wie 60 sind. Und müsste sagen, sag mal, bist du zufrieden mit deinem Leben? Oder hätte was anders sein können? Und du sagst, na Paul, können wir nicht das Thema wechseln? Aber ich habe immer wieder erlebt, dass ältere Leute manchmal quietschig werden im zunehmenden Alter. Ich habe ja schon mal hier gesagt, bei uns im Dorf heißt es, willst du eine Hippe oder eine Kuh werden? Willst du dick werden oder willst du zickig werden? Das ist so ein Standardspruch, weil man sagt immer, die Dicken, die sind gemütlicher, die kannst du kaum aus der Ruhe bringen. Ja? Aber wie viele von uns werden mit zunehmendem Alter zickig, weil sie mit ihrem Leben unzufrieden sind. Da ist die Lebensvision verloren gegangen. Sie sind nur noch im Lebensalltagsprozess. Man braucht morgens die Pillen, man wartet auf das Frühstücksfernsehen und vielleicht, dass man zum Gottesdienst abgeholt wird. Man ist gefangen dann auch in der Einsamkeitswelt, weil die gesamte Lebensvision verloren gegangen ist. Gemacht, das ist kein Schuldzuweisung, sondern das ist ein Problem, das Jesus hier anspricht in der Prophetie. Und er sagt, zum Advent soll sich das verändern. Es gibt Gemeinden, deren Vision verloren gegangen ist, weil sie gefangen sind in ihren Gemeindeprogrammen. Dann muss alles aufrechterhalten werden. Fiel mir heute Morgen auf. Da fällt jemand aus der durch Krankheit, der normalerweise die Folien bedient. Einer, der fürs Opfersammeln eingeteilt ist, aus ihrem Grunde ausgefallen. Dann komme ich runter und wollte noch schnell die Sachen holen, die dafür notwendig sind, damit wir das gut dokumentieren. Ja, war natürlich nicht da, weil irgendjemand gesagt hat, ich lege das an eine Stelle, die Paul nicht weiß. Ja, versteht ihr? Dann merke ich bin auf einmal gefangen in ein System, dass jeder hier sitzt und sagt, warum fangen wir um 10 Uhr nicht mit dem Gottesdienst an? Gefangen in unserer Tradition und in unserer Vision, was Gemeinde wirklich soll, ist verloren gegangen. Gemeinde sollte doch so sein, dass wir sonntags zusammenkommen, Gott zu loben und zu ehren und sagen, wow, er ist der Schärfste, der Beste, der Güteste, ach, der ist der langmütigste Gott, den es überhaupt gibt. Kennst du den schon? dass wir aus dem Gottesdienst rausgehen und sagen, wow, wir wollen wieder anders leben. Wir machen nicht so weiter wie bisher. Dass wir sagen, wow, das war stark, ich nehme den Lobpreis mit. Ich werde jetzt nicht bei all die Klauen gehen. Ich weiß, mein Jesus lebt, er wacht über mich. Dass sich was verändert, dafür ist Gottesdienst da und nicht, dass er um 10 Uhr anfängt. Das ist gute Tradition, weil ich sag mal, wenn wir so in 2-Stunden-Rhythmus anfangen würden, dann hätten wir ja afrikanische Verhältnisse, die wollen wir ja nicht. Versteht ihr? Darum geht es nicht, aber wie sind wir gefangen in den Vorstellungen, wie die Liturgie laufen soll? Dann geht die Vision der Gemeinde verloren, weil man nur noch programmorientiert ist und nicht mehr Jesusorientiert. Riesenproblem in unserer Zeit. Wenn der Sinn verloren geht, dann kommen Selbstmordgedanken. Man kann den wie Elia vorsichtig formulieren und sagen, Herr, nimm meinen Geist von mir, ich will nicht mehr. Aber dann ist irgendwas in der Gefangenschaft verloren gegangen. Und noch schlimmer ist es, wenn dunkelhaft kommt und ganz tiefe Spuren an der Seele hinterlässt. Wenn Missbrauch in deinem Leben gelaufen ist, auf der geistlichen oder auf der körperlichen Ebene, ich habe dieses Bild bewusst in den Hintergrund genommen, dann ist eine Gefangenschaft da und du weißt nicht mehr, warum du dich freuen darfst und kannst. Sollte jemand hier sitzen, ich habe eine Adventsbotschaft für dich und da komme ich jetzt hin. Das Erste nämlich, was der Herr Jesus uns sagt, er macht uns darauf aufmerksam, der sagt, ich bin der Herr, groß geschrieben. Ich bin der Gott, der für dich da ist. So stellt Gott sich vor bei Mose im Dornenbusch. Ich bin der, für dich da ist. Im Dornenbusch die Sache, ich habe das Elend meines Volkes erkannt. Ich möchte es immer wieder predigen, ich möchte es immer wieder sagen. Da ist dieses Wort ja da gebraucht. Das heißt, er ist eins geworden mit dieser Not. Adam erkannte Eva, da ist das gleiche Wort gebraucht, dass Adam und Eva körperlich und seelisch und geistlich eins wurden. Das gebraucht Gott im Dornenbusch, wo er sagt, ich habe das Elend der Sklaven erkannt. Ich bin eins mit ihnen geworden. Und dann fragt Mose, wie soll ich denn sagen, wer du bist? Dann sagt Gott, sag ihnen, ich bin Jahwe, ich bin der Gott, der für dich da ist. Damit fängt die Prophetie an. Der Geist des Herrn, großgeschrieben, ist auf mir. Der Gott, der dich sieht, wo du auf Alcatraz gefangen bist, ob es die Sexsucht ist, die Tablettensucht ist, ob es die Einsamkeit ist, ob du ein Tamagotchi-Problem hast, Gott ist für dich da. Das ist Advent. Gute Nachricht. Keine Verdammnis, sondern Gott sagt, ich bin eins geworden mit deiner Not. Ich bin für dich da und ich komme, um dich zu befreien. In Markus 6, 34 habe ich den Vers herausgenommen. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht dich heute an und es geht ihm durch und durch. Auch wenn du fromm bist und trotzdem noch in der Gefangenschaft lebst, weil du nie verstanden hast, dass Jesus nicht nur ein Bekehrungsgebet haben will, sondern dass er der Herr in deinem Leben sein will. Ich möchte allen, die mit der Sexualität Probleme haben, weil sie damit nicht zurechtkommen in dieser sexistischen Gesellschaft, sagen, es gibt eine Lösung für dich. Gott ist größer. Gott ist größer. Advent ist. Er sagt, er will kommen und helfen. Ich möchte die ansprechen, die ein Tamagotchi-Problem haben, die ständig ihre Habsucht füttern müssen, die jetzt angestachelt werden durch so komische Mediamarkt-Werbung. Ehrlich, das ist eine der teuflischsten Werbungen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Wie will ich erpressen, dass ich einen Fernseher haben will? Ehrlich, das ist Manipulation pur und die kommt direkt aus der Hölle. Das ist für mich schlimmer, als wenn die mir eine Nacktszene im Fernsehen zeigen. Hier wirst du ganz heimlich durch den Teufel verbogen, kleine Klammer auf, kleine Klammer zu. Aber wenn wir im Konsum gefangen sind, wir müssen haben gute Nachthütte, menschlich gesehen, aber Gott sagt, ich bin der, der dich sieht. Wenn die Männer meinen, sie müssen hinter jedem Rock hinterher gucken Und die Frauen meinen, sie haben niemanden abgekriegt, deswegen sind sie einsam und die Lebensvision von Kinderkriegen und Ehe ist verloren gegangen. Gott ist da und sagt, du musst diese Sache nicht weiter fördern, es ist Advent. Ich bin für dich da. Das hilft schon mal eine ganze Menge, wenn Gott für mich da ist. Aber es verhindert noch nicht die Furcht. Es verhindert noch nicht, dass mein Herz noch gebrochen ist. Ich kann mich daran erinnern, wenn ich als Kind im Siegerland war und es gab Gewitter, das waren ja wirklich noch Gewitter, weil wir hatten da die Berge und dann Steigungsregen, das kennt man aus der Schule, aus dem Unterricht, nicht? Dann blieb manchmal ein Gewitter 3-4 Stunden. Dann haut es schon mal den Schornstein vom Haus weg, das habe ich alles durch. Und als Kind habe ich das immer gemacht, ich habe mich unter die Bettdecke versteckt. Weil da musste ich den Blitz nicht sehen, aber ich bin umso mehr erschrocken, wenn der Donner kam. Und dann fiel der Strom auch noch aus. So, wenn das Gewitter aufzog, dann wurden bei uns die Kerzen rausgeholt, weil das war normal, dass dann irgendwo der Strom mal wieder weg war. Und dann hast du die Kerze und siehst die Oma und die Mutter mit der Kerze, mit der Funzel durch das Haus gehen. Vater hat geschlafen, der hatte Stalingrad überlebt, für den war ein Gewitter überhaupt nichts mehr. Der hat weiter geschlafen und ich unter der Bettdecke. Und dann steht die Oma da im Schlafzimmer und sagt, es ist Gewitter, willst du raus? Das war tröstlich, dass die Oma da stand. Aber es hat meine Furcht nicht genommen. Das war ein erster Schritt, zu wissen, es ist jemand für mich da. Aber jetzt geht es in dieser Prophetie weiter, weil in der Regel, wenn du ein Tamagotchi-Problem hast, wenn du auf Alcatraz gefangen bist, dann hat das einen ganz tiefen Hintergrund in deiner Lebensbiografie. Da ist dein Herz irgendwann mal zerbrochen an irgendeiner Sache. Wenn man dir gesagt hat, du bist nichts wert, das hinterlässt Spuren, ein gebrochenes Herz. Das trägst du mit rum bis in die Lehrzeit und später immer noch weiter. Hier kommt dieses prophetische Wort, er will dieses Herz heilen. Er will es verbinden. Eine meiner Lieblingsstelle aus Jesaja, aus Hesekiel 16,6. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Du musst nicht mehr auf Alcatraz verbleiben. Du bist mir wertvoll, ich will den Heilungsprozess einleiten. Die Frage, wie geht es? Hier habe ich so einen Paul mit einem Tamagotchi-Problem. So fühlt sich der eine oder andere hier. Bin ich mir absolut sicher, sonst hätte Gott mir diese Botschaft für den Advent nicht gegeben. Hier bin ich da. Und manchmal im Gottesdienst geht es mir gut, wenn mich einer anruft auch. Aber so, wenn ich wieder alleine bin, dann fühle ich mich wie in so einer Zelle. Ich nehme mir sonntags vor, ich will nicht mehr sündigen. Ich finde das doof, ich bin das schrecklich, ich finde das abscheulich. Ich will das nicht mehr. Ich will niemandem mehr böse sein, wenn er mir die Vorfahrt nimmt. Ich will niemandem mehr böse sein, wenn er mich belügt. Ich will immer ganz demütig sein, will meine Frau auf Händen tragen, auch wenn das Essen angebraten ist. Ich will, ich habe ja nur die harmlosen Sünden jetzt von mir aufgezählt, ich will ganz anders sein. Und dann bin ich wieder wie Paulus und sage, ey, ich schaff's nicht. Dann fühle ich mich wie in so einer Zelle. Und wenn dann Vollzug gekommen ist, wenn ich mal wieder versagt habe, dann bin ich wieder an den Gitterstäben und sage, ich gebe auf, ich arrangiere mich lieber mit meinem Alcatraz-Problem. Ich guck mal, wie ich weiterkomme. Aber Jesus sagt, nein, nein, es gibt was, du darfst rauskommen. Ich begnadige dich. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott bezahlt für mich. Was kostet das, dass ich frei werden kann? Es kostet alles, keinen Beitrag, es kostet dein Leben. Knastvergangenheit gegen Befreiung. Ich kann mich entscheiden, wo ich leben will. Will ich weiter im Gefängnis sein oder will ich raus? Aber wir haben in der Regel schon ein Problem, wenn es nur darum geht, das Herz zu verbinden. Operation am offenen Herzen. Wie schwer tun wir uns, jemand noch an unser Herz heranzulassen? Es gibt Bereiche in deinem Leben, da darf niemand seine Hand drauflegen. Ich sage das mit Sicherheit, weil jeder, egal wie fromm er ist, er hat diese Stellen, wo niemand drauf fassen darf. Die Psychologen, die dich in der Folter herausholen wollen, die schälen diese Sache raus und dann poolen sie da drin rum. Jesus sagt, darf ich am offenen Herzen operieren? Darf ich das verbinden, was dich quält? Du sagst, no, was kostet die Herz-OP? So viel habe ich nicht auf der Bank. So viel kannst du auch gar nicht ins Opfer nachher legen. Jesus sagt, es kostet dich alles. Es kostet dich 100% dein Gefangenenleben gegen meine Freiheit. Anders ist es nicht zu haben. Wisst ihr, so bevor ich dann so auf die Zielgerade komme, dass die Kinder zum Zuge kommen. Ich habe ein Riesenproblem. Ich bemühe mich als Pastor, und das müsst ihr mir glauben, Sonntag für Sonntag eine gute Predigt hier abzuhalten. Schaffe ich mehr oder weniger gut, aber ich gebe mir wenigstens Mühe. Ich erlebe es dann auch immer wieder, dass jemand kommt und sagt, ich möchte dieses neue Leben haben. Da ist wieder einer ganz traurig. Hallo, hey, Sweetie. Für unsere Gäste, wer zu uns öfters kommen will, der muss sich da dran gewöhnen, das geht nicht anders. Aber ich flechte es ja immer wieder ein. Den Kindern gehört das Himmelreich bedingungslos. Wir Erwachsenen, wir müssen was dafür tun. Ihnen gehört das Himmelreich, das einzigste Mal, wo im Neuen Testament steht, dass ohne Bedingung Ihnen das Himmelreich gehört. Das einzigste Mal in der Bibel. Deswegen sind mir die Kinder so wichtig und die Bibel macht uns darauf aufmerksam, dass wir von den Kindern lernen sollen. Wir meinen immer, wir müssen die Kinder lehren, aber wir müssen von den Kindern wieder lernen. Dass wenn wir Hunger haben, wir auch sagen, wir haben Hunger. Und manchmal dabei unanständig werden. Wenn wir so geistlich wären, dass wir Hunger hätten, wenn wir geistlichen Hunger haben und schreien würden. Ehrlich, wir würden schnell getröstet werden. Aber wir sind ja so erzogen, dass wir das nicht mehr machen. So, jetzt bin ich ganz raus aus der ganzen Sache. Ach so, ich wollte mein Herz mitteilen. Ich glaube, habe ich schon, weiß ich nicht, ob ich es schon mal gemacht habe, weil in letzter Zeit oft drüber gesprochen habe. Über die ganzen Jahre haben wir ganz viele Taufen gehabt. Sind immer zum Thekler See gegangen. Ich war immer begeistert, wie Leute wirklich aus dem Chaos rauskamen, wie Leute angefangen haben. Es war ein Taufen, wo ich sah, wow, dass ich das als Pastor sehen darf. Aber wenn ich jetzt fragen würde, wer ist jetzt noch hier? Dann komme ich noch nicht mal auf die 25% vom vierfachen Acker. Ich müsste sogar so weit fragen, wer wird im Himmel noch sein? Wer wird im Himmel noch sein von denen, die immer fromm waren, die es aber auf den letzten Lebensjahren total vergeigt haben, weil irgendwie der Hafer noch gestochen hat? Weil sie gefangen waren in theologischen Meinungen, weil sie bestimmte Sachen nicht zugelassen haben, dass Gott sie korrigiert. Ihr Lieben, älter als 60-Jährige, das sage ich, weil ich da mich mit hineinnehme. Wer von uns, die wir schon lange fromm sind, übt noch mit Zittern und Zagen, dass wir dieses Reich erlangen, wie die Schrift sagt? Oder sind wir schon so abgebrüht und so gleichgültig, dass wir sagen, wir haben es irgendwann mal gepackt? Ich möchte auf dieser neuen Erde, möchte ich leben mit Jesus. Ich möchte mit ihm sein. Aber ich habe festgestellt, was haben wir falsch gemacht? Haben wir die Taufe zu leicht gemacht? Ich glaube, ich habe den Menschen zu wenig erklärt, Jesus will keinen Beitrag von dir haben, sondern er will dein ganzes Leben haben. Er will Herr über deinem ganzen Leben sein. Und nur wo der Herr Jesus Herr über das ganze Leben ist, auch über dein zerbrochenes Herz, nur da greift wirklich die Gnade. Nur da. Und dann muss ich einen dicken Besen nehmen und muss wieder vor meine eigenen Tür kehren und sagen, Paul, wo ist Jesus noch am Montag Herr über deinem Leben? Das sind die Dinge. Begnadigung, ja, aber das bitte zu 100% und nicht, naja, mir soll es einen Moment besser gehen, damit ich abends nicht mehr so traurig bin. Oder ich bete mal für einen Ehepartner und dann wird die Sache ja schon gut sein und dann wird alles besser werden. Nein, es ist nicht so. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden, das steht. Und dann kommt diese Verheißung hinterher. Jetzt muss ich auf die Zielgerade gehen, weil der Stau da hinten an der Tür ist schon unüberhörbar. Die Kinder wollen rein, sie wollen sehen. Ich muss schon mal hier die Rallye-Karre hier wegfahren, hier, damit hier Platz ist gleich. Jetzt kommt diese Sache, die auch in dem Lied schon mal verarbeitet worden ist. Er gab mir Schönheit statt Asche. Dann sagt Gott, dann wird ein neuer Schmuck kommen. Das ist einmal auf Israel gemünzt, aber auch auf uns, wenn wir unterwegs sind. Er will uns nicht in Sack und Asche gehen lassen, sondern Freudenöl soll kommen. Statt Trauer über deinen gefangenen Alcatraz-Dasein, aus deinem Tamakuchi-Dasein heraus, soll es kommen, dass Freude in dein Leben hineinkommt. Und zwar Freude, die von oben hineinkommt. Fehlt dir diese Freude? Vielleicht bist du noch im Gefangenenlager. In Alcatraz trägt man Trauer. Bei Jesus gibt es Freude selbst im Leid. Ich glaube, dass diese Dimension erreichbar ist, wenn Jesus wirklich der Herr ist. Und ich glaube zutiefst, dass wir als Gemeinde oft unter diesem Level leben, weil wir sagen, ich will immer noch mein eigener Herr sein, dass er mich deswegen noch bestimmen kann, der vom anderen Ufer. Er will Lobgesang geben statt eines betrübten Geistes. Und jetzt kommt diese blumige Sprache der Bibel wieder raus. Wir sollen Bäume der Gerechtigkeit sein. Eine Pflanzung des Herrn, wieder groß geschrieben, ihm zum Preis. Und da kriegen wir heute ein Beispiel von. Wir kriegen ein fantastisches Beispiel, wie Gott sich aus den Mündern und aus den Leibern der Unmündigen Lob bereitet. Und ich möchte euch eigentlich vorbereiten auf das, was jetzt kommt. Ihr werdet merken, wie Gottes Gegenwart und Gottes Liebe einfach fließt. Und in dieser Zeit kann man mit Lob und Anbetung einfach mit dabei sein. Christiane, ich rufe dich mal.